siehst du in der Scheiße aus? Hast du zugenommen?
Ja, ich fühle mich einfach fett, seitdem ich täglich mein Salzeis nehme.
Geht das nicht der Scheisser?
Ja, früher schon, aber jetzt hat es ein neues Bakterium, das du aufgehst wie ein Hefekranz. Du musst gar nicht mehr topfen. Habt ihr gut dran?
Ich hab's schon immer gesagt. Wer verstopfen hat, wird fett.
Nestle dankt für ihre Treue und schenkt ihnen jetzt 20% mehr Körpervolumen.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende. Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Acht Stunden.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Jawohl, Hackerfunk, Ausgabe 44. Guten Abend, Zürich. Guten Abend, Welt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich bin immer nicht allein im Studio. Jetzt machen wir mal kurz einen Mikrofontest. Er ist wieder da, die Wandernieren vom Dienst, X-Taran.
Ja, ich bin wieder da.
Bist du Gast 1 oder bist du Gast 2?
Ich glaube, ich bin Gast 2.
Sag mal, 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Ja, wunderbar. Und zum ersten Mal bei uns im Radio, unser Fachreferent sozusagen, Koryphäe auf dem, in dem Thema, was heute darum geht, nämlich um Video-Encoding, Videokompression. Der Christoph, hallo.
Ja, ich bin hier anwesend, gehört ihr mich?
Ja, du müsstest vielleicht ein bisschen näher als Mikrofon. Ja. Wie wenn du reinbeissen
willst. Also, besser.
Okay. Ja, wunderbar. Vor allem immer etwa gleich weit weg, weil sonst muss ich die ganze Zeit um eine Hand hebeln. Ja, Christoph, du bist zum ersten Mal bei uns im Radio Lora. Ja, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ich bin Christoph Bürgi, ich bin der Kassier von der Linux-User-Gruppe Schweiz. Ich habe mich persönlich immer wieder mit dem ganzen Videokodieren befasst. Darum bin ich heute mal eingeladen worden, damit ich mal so erzählen darf, was ich alles darüber weiss.
Ich mache richtig, kannst du auskotzen darüber.
Ah, oh, nein.
Nein, ja, nein. Aber es hat ja schon ein paar... Es hat öfters mal Diskussionen auf der Linux-User-Gruppe Schweiz, ihrer Mailingliste gegeben und um das Thema Video-Encoding. Und es scheint zum Teil ein bisschen Raketentechnologie zu sein. Also mir kommt es mindestens so vor. Aber ja, mal schauen. Ich denke, dass wir da das ein oder andere Fragezeichen in ein Ausrufezeichen verwandeln in dieser Stunde Sendung. Jetzt, wie immer, haben wir aber zuerst noch ein paar Veranstaltungen, also Daten, na, wie sagt man?
Veranstaltungskalender?
Ja, der Veranstaltungskalender, ganz genau.
Ja, in 2 Wochen, ganz beliebt und bekannt, Chemnitzer Linux-Tage in Chemnitz.
Yay, sind wir alle 3 dort?
Ich glaube schon, ja. Mhm. 26. März, eine Woche später, Linux-Infotag in Augsburg, bisschen näher, bisschen kürzer, nur einen Tag am Samstag. Mhm. 9. April haben wir die Grazer Linux-Tage. Das ist so die ganz andere Richtung. Also nicht
das
ganz.
Grad.
Wow. Ja, vor allem so mal Richtung Süden. Ein bisschen. Ja,
das liegt auch noch drin.
Aber
so für den Stereotype Hacker, wo wir ja alle sind, wo nie zu seinem Keller rauskommt, haben wir doch noch ziemlich in der Welt rum. Naja, haben wir ja schon eine Sendung drüber gemacht.
22. bis 25. April. Easter Hack im Eidelstädter Bürgerhaus. Das muss irgendwo in der Nähe von Hamburg sein, weil wird dieses Jahr organisiert vom Hamburger Chaos Computer Club.
Ist nicht noch irgendwann noch in Furtwangen?
Ah, das Unfug ist hier auch noch. Das habe ich in meiner Liste gar nicht drin.
Darf man hier eigentlich Fuck sagen am Radio Lora?
Du hast es gerade, das werden wir jetzt damit experimentell feststellen.
Oh fuck, ich habe Fuck am Radio gesagt.
Also wir sind Radio Lora, nicht Fox News.
Okay, zum Glück.
Ja, aber eben, Stichwort ist richtig. Es gibt noch das Unfug oder Unfuck oder wie auch immer, das Unix Friends and User Group Camp, Campus Camp. Also Campus mit C und Camp mit K. Egal, es ist vom 15. bis 17. April in Furtwangen, das ist irgendwo im Schwarzwald. so Villingen-Schwenningen und dann mal schräg rein.
So knapp 2 Stunden mit dem Auto
von Zürich aus. Also. Beginnt irgendwie am Freitag um 17 Uhr und geht bis Sonntag. Und ist so, ja, sie beschreiben es so ein bisschen als kleinen Kongress oder so.
Sagen wir doch einfach, es ist so ähnlich wie das COSIN vom Chaos Computer Club Zürich.
Jo.
Aber mehr Informationen findet man auf deiner Homepage.
Unfug.eu.
Genau, wir werden es verlinken auf www.hackerfunk.ch, wie gewohnt.
Wird organisiert von der Unfug, das ist die Unix und irgendwas User-Gruppe. Daher auch der Name.
Und dann haben wir noch etwas, wo in so richtig Sommer, na, Mai oder
was? Ja, wir sind jetzt gerade Ende April noch. Da haben wir nämlich dann auch 29. April bis 1. Mai Vintage Computer Festival Europe, mal wieder.
Ach ja.
Version 12.0 in München, vermutlich immer noch im Eisenbahnerheim München Ost.
Voraussichtlich wird in der April-Sendung auch ein alter Bekannter mit seinem Dreirad mal wieder auf Zürich fahren und hier im Studio etwas über neue, alte Computer erzählen. Nämlich wieder der Raffzahn.
Ja, dann
etwas... Voraus, wenn alles gut geht und der Ural nicht verreckt, wird er auch dabei sein.
Und wenn nicht, gibt es hier in Zürich Werkstätten, die auch Urals reparieren können.
Ja.
Low-Tech Motors.
Oh, okay.
Hat das letzte Mal gepflegt. Name ist Programm. Egal. Kommen wir zu einem Termin, der dieses Mal etwas ungewohnt liegt, nämlich bereits am 11. Mai beginnt in Berlin der Linux-Tag. 11. bis 14. Mai in Berlin, wieder in Messehallen. Und dieses Jahr danach und nicht wie sonst immer davor, vom 2. bis 5. Juni, auch dafür etwas später halt, das LUCAMP. Diesmal in Tschierv, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, ich glaube schon.
In Graubünden, auf 1600 und ein paar zerquetschten Höhenmetern.
1660.
Also ja. In Pampiken, für Russen, irgendwo in den Bergen.
Hoch.
Weit oben. Muss man schon Sauerstoffgerät mitnehmen? Ich glaube es auch nicht. Also ich glaube, wenn am LUCAMP einer irgendwie den Herztorkel kommt, dann ist es nicht, weil er zu wenig Sauerstoff hat, sondern weil irgendein anderer Stoff zu viel hat.
Oder nur Kaffee.
Ich glaube nicht, dass es von Kaffee kommt.
Wenn es nur Kaffee,
sondern,
ja.
Sondern eher vom Bier.
Ja. Zwei habe ich noch? Nee, drei halt. RMLL, Rencontre de Mondial, ich kann kein Französisch. Libre Software Meeting auf Englisch, 2011 in Straßburg vom 9. bis 14. Juli. Diesmal
wahrscheinlich Rencontre Logiciel Libre.
Genau.
Ha?
Ja.
RMLL.
Diesmal einfach ein bisschen näher als beim letzten Mal. Letztes Mal war es in Bordeaux. Und dann hätten wir da nämlich noch die Frostcon, 20. 21. August. Ah, noch was übersehen. Chaos Communication Camp, alle 4 Jahre bloß. 10. bis 14. August. Alles so hintereinander.
Okay,
in Finofort bei Berlin.
Gut, dann wäre es das mal vorerst. Wir müssen ja noch etwas für die ganze restliche Sendung.
Ich hätte noch was Lokales. Was Bünzli, 26. bis 28. August.
In Olten, richtig.
Und über den Winterthur, so ist es.
Leider, ja. Winterthur, this location hates you. Aber das haben wir ja schon mal erklärt, woher das kommt. Sehr schade.
Kommt vielleicht auch nochmal genauer im Hackerfunk.
Mal schauen, ja. Schön wär's.
Ei gut.
Die Leute mal kontaktieren. Jo, also bevor wir da einsteigen, ist das Thema, wie man seine Ferienvideos am besten ins Internet bringt und in das Format bringt, dass man sie auf möglichst allen Geräten und allen Software kann abspielen. Machen wir zuerst noch ein bisschen Musik. Oh ja, bevor ich es vergesse, wir haben natürlich wie immer auch unseren IRC, unseren Chatkanal offen. Den findet man auf dem Server irc.lux.ch. Und der Channel heisst, also der Kanal, wo wir drin hocken und ich ein bisschen weniger, ich würde mehr am Mikrofon erzählen, heisst Gartenhag Hackerfunk. Also das Gartenhag-Zeichen und dann Hackerfunk wie die Sendung. Und wenn ihr findet, habt ihr noch eine Frage oder eine Anmerkung zu dem, was wir hier erzählen, könnt ihr auch live in die Sendung anrufen. Und zwar auf Telefonnummer 044 für Zürich 567-2400. Das funktioniert auch aus dem Ausland. Dort dann einfach dann 0041 für die Schweiz, 44 für Zürich, 567-2400. Und jetzt gibt es zuerst mal Musik, und zwar One Dice mit dem Stück Wake Up Sleeper.
April day, November feelings, sun shines so bright that I can't see.
I can't see.
Wouldn't it be nice to feel the warmth inside?
Autumn grays inside my body, storm blows the leaves out of my tree.
They fly away.
Wouldn't it be nice to calm the wind?
Thoughts of frozen.
Herzlich willkommen zurück beim Hackerfunk, heute mit dem Thema Videoencoding, Videokompression. Ja, da gerade mal voraus, warum will man überhaupt Videos komprimieren und wie funktioniert denn das überhaupt? Und da hast du ein kleines Rechenbeispiel vorbereitet, Christoph?
Also zum Warum? Ja, nehmen wir doch mal so ein Video, wie man es einfach auf dem Internet findet, sagen wir so die 320x240 Briefmarken, die man auf YouTube so hat. Meistens noch ein bisschen aufblasen, damit es nicht ganz so wenig aussieht.
Also der typische Werbebanner, nein, ist nicht ein Werbebanner, aber ja.
Das sind dann so mal 76'800 Pixel. Und wir brauchen für jeden 16 Bit, wenn wir das noch schön farbig haben wollen, dann sind wir schon mal auf etwa 1,2 Millionen Bits, die wir brauchen für ein einzelnes Bild. Und wenn wir jetzt mal so rechnen...
Also sind die Megapixel, die man von den Kameras kennt.
Ja, genau.
Von den Kameras.
Nein, das wäre jetzt Megabit, ein Pixel mit dem
mal 16.
Genau.
Ja, ordentlich.
Nein, wir sind noch unter 1 Megapixel, wie deutlich unter 1 Megapixel dort.
Okay, gut, ich kann nicht rechnen, aber das haben wir in einer früheren Sendung schon durchdiskutiert.
Wie auch immer.
Ich bin schon ruhig.
Wie auch immer, wir haben jetzt ein Megabit und wir sind bei einem einzigen Bild. Jetzt, wir brauchen 25 oder 30 Bilder pro Sekunde für ein flüssiges Video. Mhm. Also wir sind dann da um die 30 Megabit pro Sekunde rum und ich glaube, jetzt haben wir jede DSL-Leitung gesprengt.
Und nicht jede, aber die meisten.
Ja, also... Also mit dem Handy, mobilem Internet wird es noch nicht.
Ich glaube, das wäre relativ knapp dann dran.
Und das ist wohlgemerkt noch ohne Ton.
Das ist ohne Ton, ja. Der Ton kommt dann noch dazu, das wäre dann auch nochmal so. Ja.
Aber schon Farbe.
Ja, schon in Farbe. Also ohne und, Farbe kann man es halbieren.
In Farbe und bunt und bewegt.
Ja, gut. Ja, wie immer. Eben, auf jeden Fall, wegen dem muss man die ganzen Videos mal komprimieren. Ich nehme an, der eine oder andere, der dazu hört, der wird schon etwas wissen, wie funktioniert eigentlich Kompression beim MP3. Das ist ja, dass man eigentlich, vereinfacht gesagt, Sachen, die schlecht hörbar sind, die werden rausgestrichen, damit die ganze Sache besser komprimierbar ist.
Ja, also Sachen, wo halt das menschliche Gehör nicht wahrnimmt.
Genau.
So, nicht schlecht hörbar. Ja.
Weswegen Leute mit Hörfehlern dann sowas eher erkennen.
Ja, zum Teil. Kann vorkommen. Kommt drauf an, was für ein Hörfehler natürlich.
Ja. Ja.
Also das wird jetzt einfach aufs Bild.
Ja, so. Dann haben wir zuerst mal beim JPEG-Format macht im Prinzip genau das. Das tut eigentlich Informationen rausfiltern, die sich vom Auge nicht so wahnsinnig auffallen, damit das Bild besser komprimierbar ist. Damit haben wir schon mal die JPEG-Kompression. Wie jeder weiss, die bringt das Bild schon mal auf eine deutlich kleinere Bildgröße runter.
JPEG ist...
JPG, also...
Joint Picture Expert Group.
Jawohl, genau.
Also es ist so ein Ausschuss, der sich da mal...
Gedanken gemacht hat.
Mit dem auseinandergesetzt hat.
Da gibt es inzwischen auch schon bessere Sachen, aber das hat sich einfach etabliert und ist rum und ja, man kennt es. Wie auch immer, für das MPEG, Motion Picture Expert Group übrigens, für das MPEG-Format hat man eigentlich das Prinzip mal genommen und hat aber gefunden, das langt noch nicht. Und dann ist man auf die zweite Idee gekommen, nämlich man macht pro Sekunde nur eine bis ein paar wenige von den JPEGs. Das sind dann die sogenannten Intra-Frame, also Intra-Bilder, wenn man so will.
Also im Prinzip ein volles Bild innerhalb von dem Video.
Genau, wo mehr oder weniger JPEG komprimiert ist mittlerweile. Bei der neueren Codec ist es natürlich auch ein erweitertes Format. Und dazwischen hat man dann sogenannte Prediction-Frames. So,
Prediction, also Vorhersage.
Richtig. Quasi. Mit Vorhersage hat es eigentlich nicht so viel zu tun. Was die machen, ist, sie tun nicht das ganze Bild abspeichern, sondern sie tun das Delta zu den vorherigen Bildern.
Also die Unterschiede.
Die Unterschiede, genau. Nur die Unterschiede kodieren und damit bringt man die ganze Dateigröße nochmal ganz gewaltig runter. Und was auch noch dazu kommt, aber das wird nicht immer gemacht, das sind die sogenannten B-Frame. B-Prediction, die nehmen nicht nur die vorherigen Bilder als Referenz für die Differenzen, sondern auch die nachfolgenden Bilder. Da kann man nochmal Platz einsparen.
Das klingt jetzt aber nach Zeitmaschine. Wieso nachfolgenden Bilder?
Ja, das ist eben genau der Haken. Das wird relativ schwierig zum Dekodieren, weil es müssen natürlich bis zum nächsten Keyframe muss dann alle, also bis zum nächsten ganzen Bild muss dann alles dekodiert werden und dann erst kann man die B-Frames dekodieren. Das macht die Sache kompliziert und darum können es nicht alle Player und darum wird es nicht so häufig benutzt. Es ist aber zum Beispiel in Verwendung auf den DVDs oder auf den Blu-Rays. Das ist so in etwa ganz grob mal das Verfahren. Damit bringt man so ein 320x240 Video ganz locker mal mit einem aktuellen H264-Codec würde ich sagen, auf etwa 300 Kilobit pro Sekunde. Was doch sehr viel weniger ist als die 30 Megabit.
Das klingt auch schon so, als könnte man das mobil einigermaßen hinkriegen.
Ja, das ist, dafür ist es ja gedacht. Der ganze H264-Standard war ursprünglich gedacht für Videotelefonie.
Okay.
Aha. Ja, gut, Videotelefonie, ja. Natürlich auch notwendig. Gut, jetzt haben wir aber einfach nur Bild.
Ja.
Wo kommt denn da jetzt der Ton rein?
Nun, der Toni ist halt in einem von der bekannten Formate auch codiert. Das MP3 oder AAC, ist euer, oder auch Vorbis.
Also OK.
Und
OK,
ja,
OK Vorbis.
Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt das uns überlegen, dann hätten wir zwei Dateien. Das klappt so nicht. Wir brauchen einen sogenannten Container.
Aha. Container, gut. Dann, also im Container dort ist dann irgendwie Audio und Video
drin verpackt.
Drin vorhanden, ganz genau.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, bevor wir zum Container gehen, wo Audio und Video drin ist, machen wir jetzt mal noch zuerst nur ein bisschen Audio, nämlich nochmal wieder ein bisschen Musik und schauen uns nachher an, was dann so ja, da in Container gepackt wird. Ich habe bereitgelegt den Timbrell mit einem Stück Electronica Shocks. Thank you. So, und da sind wir wieder zurück beim Hackerfunk zum Thema Video-Encoding, Videokompression. Ja, wir haben jetzt mal ein bisschen gehört, wie das so funktioniert mit den Keyframes und B-Frames, Prediction-Frames und so, und dass da Unterschiede von Bild zu Bild gespeichert werden. Aber die grosse Frage war, wo kommt denn der Ton ins Spiel? Und dann ist das Wort Container gefallen. Und bevor ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, dass wir da irgendwie der grosse Radiolora Hackerfunk Big Brother, Big Sister Container startet, sag nicht. Erstens, wir sind wir reden frei von der Leber weg, wir haben kein Skript, wollte ich sagen. Und wir sind live. Ja. Und Video vom Hackerfunk, naja, lieber nicht, weil mindestens wegen mir ist das Breitbild immer noch nicht breit genug. Aber sagen wir mal so, die 10.000. Sendung, die machen wir dann live von einer Bühne oben runter. Ja, aber jetzt, Container. Was hat es mit dem Container auf sich? Ist das was wie der Codec oder wie... Wir haben da einen riesen Begriffswurst und die meisten Leute, die über Video-Encoding reden, haben irgendwie gleich nicht so recht eine Ahnung, was jetzt was ist. Christoph?
Also der Container ist eigentlich gar nichts anderes als die Datei, wo dann das Ganze da drinnen ist. Oder besser gesagt das Format. Man redet ja vom Container-Format dann. Einigermaßen wichtig ist von dem her, dass eben das Format von der Datei und die Art und Weise, wie das Video komprimiert ist, die hat nicht unbedingt einen Zusammenhang. Jetzt ganz einfach gesagt, ein Container ist nichts anderes als die ganzen Videodaten und die ganzen Audiodaten zusammen in eine Datei reinzupacken. Das gibt verschiedene Möglichkeiten, aber und was man...
Noch ein bisschen Metadaten davor, wo dann drin steht, was die zwei Sorten sind, oder? Also.
Ja, also es hat natürlich gewisse Metadaten, vor allem natürlich, von wo bis wo ist es jetzt das Video, von wo ist jetzt das Audio. Es kann sein, wie der ganz einfache Format, dass man zuerst alles Video hat und dann alles Audio. Das ist nicht so ideal, wenn man etwas vom Web abholen will, weil man ja eigentlich nicht warten, bis die ganze Datei drin ist.
Also, aber das ist der Normalfall, dass es zuerst mal einfach, sagen wir jetzt, 90% von der Datei sind Videodaten. Und nachher die restlichen 10% sind dann noch Audiodaten. Also das ist nicht durchmischt.
Das kommt halt auf das Format drauf an. Also gerade beim MP4 ist es eigentlich bei Default gerade so, weil man auf die Art nämlich die Datei insgesamt kleiner machen kann. Und wenn es auf einer Festplatte liegt, ist es ja kein Problem. Aber wenn man natürlich jetzt ins Internet stellen will, dann muss man das im sogenannten Interleaved-Verfahren machen.
Ja, sonst tönt das zuerst mal so. Also man hört dann nichts, oder? Ja, so würde sich das anhören. Und am Schluss kommt dann einfach das ganze Gequatsche.
Genau. Nicht so ideal. Nee. Nein, darum macht man das sogenannte Interleave. Das heisst nichts anderes, als es kommt zuerst ein bisschen Video und dann kommt ein bisschen Audio und dann kommt wieder Video und Audio und so weiter. Schön abwechselnd. Und jeweils schön mit der Markierung. Ach, übrigens, das Video läuft ab genau dieser Sekunde und das Audio läuft ab genau dieser Sekunde, damit dann nachher der Player das auch schön synchronisieren kann. Just haben wir eben das Problem, dass der Schauspieler, die Lippen bewegt und irgendwann eine halbe Sekunde später kommt dann, was er sagt. Das wollen wir ja nicht.
Das heisst, die Abspielsoftware ist quasi an zwei verschiedenen Orten in der Datei.
Normalerweise nicht. Also wenn es Interleave ist, ist es eigentlich so, dass sie eigentlich das alles am Stück liest und quasi ein bisschen Vorrätig hat. So viel Video haben wir, so viel Audio haben wir. Mhm. Und sobald wir können sagen, gut, jetzt haben wir genug und wir haben einen Synchronisationszeitpunkt, dann tut er eigentlich dort zusammensetzen wieder und hoffentlich schön gleichzeitig an die Grafikkarte und an die Soundkarte schicken, sodass wir es dann schön synchron haben.
Dass es nicht zuerst klopft und die Leute dann verschrecken oder umgekehrt.
Das heißt aber auch, wenn man da so dieses Containerformat hat, dass wenn man jetzt zum Beispiel nicht nur eine Tonspur hat, sondern mehrere, dass man irgendwie auch eine Fremdsprache, also Zweikanalton, so einfach noch einen dritten ein drittes Element in diesem Container hat, das einfach dann eine andere Sprache ist oder so.
Ja, also prinzipiell ist es so, man redet von mehreren Streams. Also Streams, das ist eigentlich das, was man an einzelnen Dateien sonst hätte, innerhalb von dem Container. Und in der einfachsten Variante hat man einfach einen Stream mit den Videodaten und einen Stream mit den Audiodaten. Man kann aber auch mehrere Audio-Streams drin haben für verschiedene Sprachen. Und auch Untertitel sind in so einem Stream drin und auch von denen kann man natürlich mehrere haben. Und es ist auch möglich, mehrere Videostreams drin zu haben, zum Beispiel verschiedene Kamerablickwinkel drin zu tun. Oder was ich auch schon gesehen habe, dass man auf dem einen Videostream hat man den Film und auf dem anderen Videostream hat man das Storyboard. Oder ganz ähnlich kennt man das ja beim Audio, da hat man vielleicht, beim einen hat man den normalen Ton und beim anderen hat man eine Kommentarspur.
Mhm. Ja, oder halt verschiedene Sprachen, also Deutsch, ja, Englisch, Französisch und was zum Teil auch gibt, Deutsch, also das zum Beispiel dann Deutsch Stereo, Deutsch Dolby Surround 5.1, dann Englisch Stereo, Englisch Dolby Surround und dann so Sachen wie Descriptive Audio, also für die Leute, die für Sehbehinderte, die dann quasi noch jemand erzählt, so was jetzt passiert, wo halt nicht aus dem Dialog ersichtlich ist. So Sachen kommen zum Teil auch am Fernsehen, einfach in Zweikanalton, also beim Analogfernsehen, eben digital. Dort ist
dann also, du könntest dann SF1 über Radio LoRa streamen, also nicht rechtlich, aber...
Ja, natürlich. Ja, technisch ist das dann möglich. Also da wird dann irgendwas geredet und dann kommt halt so eine Art wie ein Erzähler bei einem Hörspiel, der sagt, sie geht ans Fenster und blickt hinaus. Jetzt erkennt sie ihren Freund und winkt ihm zu. Und nachher kommt halt wieder Dialog, wo sie dann rief, so, huhu, hallo. Sowas wie das gleiche Konzept wie Untertitel, nur halt eben für Sehbehinderte, die Untertitel halt für Hörbehinderte sind. Wo dann beim Untertitel steht, ein lauter Knall. Oder, weil, ja, warum zucken jetzt die Leute auf einmal zusammen, wenn so ein Ton siehst? Ja. Gibt's alles. Und ich habe mal einen Film geschaut am Fernsehen, der sowohl Untertitel hat für Hörbehinderte und auch Descriptive Audio für Sehbehinderte. Und, ja, ich habe so ziemlich gar nichts mitbekommen vom Film schlussendlich.
Ja. Nein, jedenfalls das bekannteste Beispiel dürfte auch wiederum DVD sein. Üblicherweise hat man nur eine Videospur drauf, aber auch auf der DVD können mehrere sein, gerade für verschiedene Kamerawinkel.
Ja, Pornos sind da hauptsächlich die, die das benutzen.
Ich kann mir das auch bei der Formel 1 vorstellen, so je nachdem, ob Zuschauer
ja, gut, aber
oder Fahrer ich, oder...
ja gut, im digitalen Boxen. Fernsehen kannst du das machen, aber wer schaut das Formel 1 Rennen auf DVD?
Ach, so Freaks gibt es sicher.
Ja, gut, aber ich glaube, da hast du mit Porno doch noch mehr.
Aber weniger, die es zugeben.
Vermutlich.
Ja, ja. Gut, ich habe auch eine DVD, und zwar von Orbital. Das ist eine englische Techno-Band. Dings heisst The All Together. Und dort hat's, die haben aber dort auch so ziemlich alles drauf, was irgendwie geht im Bereich DVD-Technologie. Die DVD ist aus dem Jahr 2003, 2001 sogar, müsst ihr nachschauen. Ich muss verlinken in den Shownotes zu dieser Sendung.
Jedenfalls das bekannteste Beispiel, eben, wie schon gesagt, bei den DVDs, dass man eben mehrere Tonspuren hat für verschiedene Sprachen und mehrere Untertitelspuren häufig auch hat für verschiedene Sprachen. Mhm. Ist aber nicht begrenzt auf DVD, auch für Dateien, die auf der PC gedenkt sind, vor allem wenn sie im sogenannten MKV, Matroschka-Format sind. Matroschka ist eben eines von diesen Containerformaten, das gerade in der Hobby-Videoszene relativ verbreitet ist. Dass dort dann mehrere Videotracks drunter sind und häufig auch mehrere Untertiteltracks.
Die Untertitel sind das Text oder wie sind die?
Das kommt wiederum sehr drauf an. Also DVD, Blu-ray, dort sind das tatsächlich Bilder.
Die einfach drüber gelegt werden.
Die werden
sind das dann auch bloß so Teilbilder, die sozusagen die Änderungen? Oder ist es einfach so ein transparentes Bild? Oder wie?
Das sind transparente Einzelbilder. Das ist ja nicht so, dass wir davon 25 oder 30 pro Sekunde brauchen, sondern man braucht eins alle paar Sekunden. Da lohnt sich das nicht wirklich.
Gut, das mit den Bildern, das würde ich erklären, warum bei den Futurama-DVDs auch die Untertitel zum Teil in Alien-Schrift drauf sind.
Also, ja, hingegen MP4-Dateien, MKV-Dateien, die haben in der Regel Text, rein Text für die Untertitel drin. Wobei MKV interessanterweise es ermöglicht, die TrueType-Schriften einzubinden, um die nachher darzustellen, damit man dann auch wieder das ganze
Chaos hat. Also sogar die Schriftart kann als in das Containerformat integriert werden.
In MKV kann man prinzipiell alles reinpacken. Das ist so gebaut. Daher ja auch der Name
Matroschka. Auch eine Flasche
Bio. Alles Digitale. Ah. Also digitale Flasche, wirklich kein Problem.
Ja, man macht Sinn, TrueType, vor allem, wenn man will. Ja, es skaliert besser, also es franzelt dann nicht aus.
Ja, natürlich Vektor Fontformat.
Ja.
Jo. Jo. Haben wir noch etwas im Bereich Container?
Wir haben vielleicht noch das Wort Codec vorher auch erwähnt, das wäre vielleicht
richtig, noch wichtig. Ja.
Nur eine Begriffserklärung. Jeder weiß nämlich wahrscheinlich, der dazu hört, was ein Codec ist, aber nicht jeder kann es auch wirklich zuordnen. Codec ist nichts anderes als das Stück Software, wo Kompression bzw. Dekompression vom Videoteil bzw. vom Audioteil macht. Codec, das steht für Coder, Decoder.
So wie Modem für
Modulator, Demodulator.
Ich muss nur erklären, was ein Modem ist. Das weiss doch heutzutage niemand mehr.
Nee, das stimmt nicht ganz, weil jeder ADSL-Router hat auch ein Modem noch drin.
Ja, aber ja, ist das noch ein echtes Modem?
Ja, das ist ein echtes Modem.
Ja, okay.
Gut. Hat aber nicht direkt mit Video zu tun.
Nein.
Ja, dann. Hi. Nur da im Schnellzug irgendwie durch das Thema durchgerast.
Ja, wir haben noch durchaus ein Thema, das wir anhängen
können. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen aber zuerst noch ein Stück Musik. Dann können wir da nämlich im Hintergrund ein bisschen diskutieren, was wir jetzt noch wollen, euch um die Ohren schlagen. Wie heisst denn das Stück jetzt? Ich habe also meine technologisch hochstehende Liste auf Papier mit Fülle geschrieben. Der Lukas mit dem Stück «We Ain't Finished» yet. Passt irgendwie ziemlich gut. So, und da sind wir wieder zurück für den letzten Teil vom Hackerfunk. Container, Codex, es geht um Video-Encoding, Videokompression. Jetzt ist das so, wie so oft, wenn es um Computer und Technologie geht, es gibt mehr als einen Weg, um es zu machen. Und bei den Entwicklern rund um Codex hat jeder das Gefühl, er hat irgendwie quasi ja, im Sinne sei der Beste. Und da ist jetzt die Frage, ja, wo unterscheidet sich denn jetzt die Containerformat voneinander, wo unterscheidet sich Videocodex voneinander? Gibt's da überhaupt einen Unterschied, Christoph?
Ja, natürlich. Also jetzt fangen wir mal an mit dem Containerformat. Wir haben, also MP4 ist heute der de facto Standard auf dem Netz. Fast alles ist eigentlich in MP4, auch die Flash-Videos sind typischerweise heute MP4-Videos eigentlich.
Also MP4 ist ein Containerformat?
MP4 ist ein Containerformat, ja.
Okay, aber MP3 selber ist ein Audio-Codec?
MP3 ist eigentlich gar kein Format. MP3, wenn man so will, das Containerformat ist MPEG. Und okay, das Audioformat ist MPEG 1 Layer 3. Aber das ist viel zu kompliziert, also sagt
okay,
einfach MP3. MP4 MP4 ist eigentlich mittlerweile der de facto Standard für Containerformat. Das ist eigentlich Adaption vom alten Apple QuickTime-Format. Sehr zu merken von den Herstellern von Player-Software, weil das Format ist relativ komplex zum Umsetzen. Es gilt, glaube ich, so als zweitschlechteste je produzierte Format. Aber ja, es ist jetzt mehr oder weniger halt der Standard und wir werden damit leben müssen. MP4 typischerweise, der Video ist entweder H264, das ist das, was man eigentlich heute als MP4 irrtümlicherweise kennt. Das ist, aber der Codec hat tatsächlich H264. Oder MP4 Part 10, Entschuldigung, das ist die offizielle Bezeichnung. Oder AVC, das ist eine andere Bezeichnung, die noch darunter läuft. Und das alte MP4, also das,
was man AVC auch, und da gibt es AAC und das V steht wahrscheinlich für Video.
Richtig, AVC ist Advanced Video Coding.
Ah, und das andere wäre das Advanced Audio Coding.
Ganz genau, das ist.
Wow,
Advanced. Das ist auch Teil von MP4 sogar, das ist auch Teil von dem Standard und das ist eben einfach das Audioformat. Und dann gibt es eben das H263, das ist ein bisschen älter, das kennt man auch als DivX oder XVIT, das ist eigentlich alles dasselbe.
Okay.
Und das ist der de facto Standard. Das ist natürlich umstritten wegen der ganzen Patentgeschichte. Ich nehme an, jeder, der da zulässt, hat auch schon davon gehört. Google ist ja jetzt der Gross mit ihrem WebM. Das ist
auch ein Containerformat?
Ja, WebM ist ein Containerformat. Mhm. Und zwar ist das vom Matroschka-Format, das wir vorher erwähnt haben, ist das eigentlich eine leichte Variante. Es ist ein bisschen vereinfacht. Gewisse Sachen sind rausgestrichen worden, die man nicht so unbedingt braucht. Das ist ein sehr gutes Format eigentlich, das ist relativ beliebt. Das ist auch ein Punkt, den man sehr schätzt. Und der Codec drinnen nennt sich VP8. Und der hat Google eingekauft von der On2. Und dann Patente, die drauf sind, einfach eine Lizenz gemacht, die frei für alle ist. Also es ist nicht wirklich patentfrei in dem Sinn, aber jeder darf es benutzen ohne
irgendwelche Patente sind frei benutzbar.
Ganz genau.
Das heisst, man muss keine Lizenzkosten zahlen dafür.
Und als Audio-Codec ist dort Vorbis im Einsatz, wo man ja auch eigentlich recht gut kennt.
Vorbis ist das der Audio-Codec, der in den OGG-Dateien, die man als Alternative zu MP3 kennt,
ganz
drin
genau. Das ist das, wo man auch den Hackerfunk kann genau in dem Format haben, seit da mal eine Hörerumfrage ergeben hat, dass sie das auch wollen.
Ja,
Hörerumfrage im kleinen Kreis.
Und eben rein qualitativ, Vorbis, nach der Meinung der meisten Leute, ist besser als AC. Beim Videoteil ist mehr der Streit. Jetzt meine ganz persönliche Meinung ist, dass Theora.
Also Theora ist das Video.
Nicht Theora, sorry, der VP8. Ah. Jetzt bin ich auf die Hand einen Sprung gemacht. Ja. Das VP8 nicht ganz an H264 wegkommt. Es fallen gewisse Details weg, die im H264 noch MIDI kodiert werden. Er ist aber nicht schlecht. Er gibt ein wirklich gutes Bild, immer noch. Ich meine, man kann ihn durchaus zumindest mit einer leichten Einstellung vom H264 vergleichen.
Du hast, glaube ich, ein Beispiel da, oder?
Ich habe ein Beispiel da.
Hebt mal schnell das Mikrofon.
Hebt ich mal doch schnell das Mikrofon da.
Ja, nett.
Das ist jetzt natürlich für Webvideo jetzt gerade im HD-Bereich, würde ich sagen, ist rennt dem H264 absolut davon. Aber wie schon gesagt, er ist gut genug eigentlich. Das Problem ist, dass die MPEG Elade ist natürlich überhaupt nicht erfreut. MPEG Elade, das ist die Firma, die die ganzen MPEG-Lizenzen, Patentlizenzen
verwaltet. Wofür steht das LA?
License Authority.
Ah, nicht für Los Angeles.
Nein.
Okay, gut.
Lawyers attached oder so. Weiß ich nicht.
Jedenfalls, die haben jetzt umgefragt, wer hat alles Patent, wo dagegen wirkt. Und der ganze Streit ist immer noch im Gang. Es ist... Es wird sich in den nächsten Monaten wahrscheinlich so dann zeigen, wie das weitergeht. Im Moment ist es schwierig zu sagen. Der Streit ist
so die übliche Schlammschlacht halt.
Ja. Jedenfalls, das sind natürlich nicht die einzigen Formate. Also gerade das Matroska-Format ist, wie schon gesagt, relativ verbreitet im freien Bereich. Gerade weil
im Was hat das innen drin für Codex? Ist es egal? Oder
das ist absolut egal. Matroska ist designt, dass man alles reinpacken kann. Mhm. Ist heutzutage natürlich auch tendenziell H263, H264. Die Audiospur ist gerne mal MP3, AAC, Vorbis, was auch immer.
Kleine Zwischenfrage, um nochmal auf die Streams zurückzukommen. Es ist möglich, technisch, dass in einem Container verschiedene, also sagen wir, zwei Videostreams sind, wovon der eine die H264 und der andere zum Beispiel in VP8 wäre?
Das ist nicht üblich, aber ja, es ist machbar.
Oh, okay.
Das macht bloß nicht Sinn, weil du musst ja fast doppelt so viel Zeugs übertragen und das macht ja dann die Kompression irgendwie wieder...
Ja. Für Webvideo natürlich nicht unbedingt. Vielleicht für Heimvideo könnte es eher Sinn machen, wenn man den einen Codec hat oder aber den anderen nicht. Hast noch nie gesehen so, aber ja, machbar ist es auf jeden Fall. Was man häufig hat, gerade bei Matroska-Files, weil dort der Standard für die Untertitel nicht festgelegt ist, sind häufig zwei Versionen dabei, die beiden häufigsten Formate, dem SRT und dem ASS-Format.
Worin unterscheiden die sich?
Das SRT ist eigentlich ein sehr einfaches Format, wo rein Text ist. ASS kann sagen, welchen Font wir haben, wo genau wir positioniert haben und so weiter und so fort.
Okay.
Farbe. Das ist so Sache. Ja, Outfarbe. Sehr zum Leidwesen gelegentlich, wenn der Hersteller von der Untertitel einen schlechten Geschmack hat. Sehr angenehm ist dort unter Linux-Programm in M-Player. Dort kann man nämlich sagen, es soll bis so gut all die Stilinformationen ignorieren.
Und solange Blinken nicht auch eine Farbe ist, ist alles gut.
Ich glaube, Blinken geht nicht, aber ich müsste ihn anschauen.
Ah, bitte nicht.
Oder Fließtext, also so Scrolltext. Nee, egal.
Lass mal. Wenn du Scrolltext willst, dann kannst du irgendwie CNN oder so schauen. Das, ich meine, ich stelle den Sender ein und das erste, was mir in den Sinn kommt, ist Amiga-Demo.
Ja, dann gibt es natürlich das alte MOV, das ist das QuickTime-Format, das man kennt. Das gibt es WMV, das ist das von der Microsoft, die das eigentlich sind. Das gibt es ABI, das alte von der Microsoft, das lange der de facto Standard ist, aber immer mehr am Verschwinden ist. Dort ist dann zum Teil ein bisschen eingeschränkt, was man reinpacken kann, vor allem im AVI, weil es ein Problem hat mit den B-Frames, die man mal ganz am Anfang erwähnt hat. Die funktionieren nur mit Gebastel. Wie schon gesagt, heutzutage eigentlich fast alles ist entweder Matroska oder MP4. OK, wie schon erwähnt, ist auch ein Containerformat.
Noch eine kleine Frage, die mir auch so auftaucht, ist Kapitelmarken. Wie wird das gemacht?
Kapitelmarken, das sind ganz einfach die Metadaten, die auch in dem Datenstrom drin sind. Also gerade bei der DVDs... Also
die sind nicht im Container, die sind in dem Stream.
Entschuldigung, mein Fehler. Nein, die sind im Container drin, nicht im Videodatenstrom, im Container drin. Abgeleitet sind eigentlich mehr oder weniger als Marker. Ab da ist ein Kapitel.
Mhm. Das ist von dem Bild bis zu dem Bild?
Oder je nachdem sogar zum Teil nur ein Startbild.
Ja gut, macht
Sinn. Kommt aufs Format drauf an. Ja, eben, Octeora, das hat man auch noch ein bisschen so gehört. Das ist eine Octatei mit einer Vorbis-Audiospur und einer Theora-Videospur. Es ist bei den Videotechnikern nicht beliebt und das hat seinen guten Grund. Erstens mal ist Oc ein Format, das zum Streamen prinzipiell schlecht geeignet ist und zweitens kann sich Theora nicht wirklich mit einem WebM oder mit einem H264 messen.
Im Gegensatz zum
Du hast ja auch ein Beispiel noch dabei. Ich hab doch das auch noch schnell in
Kamera. Zeige ich doch das mal auch noch kurz. Mikrofon.
Da. Ja, man hört es, ist ein bisschen verwischt.
Ja.
Also es ist effektiv so, also gut, ja, natürlich sieht man jetzt das nicht im Radio, aber wir können ja dann das allenfalls auch verlinken. Also, man sieht deutlich, dass es unschärfer ist gegenüber dem anderen.
Und also das heißt im Großen und Ganzen, von OK ist ja ein komplett patentfreies Format. Und deren Videoformat ist relativ mäßig, während das Audioformat von denen recht beliebt und eigentlich nicht so schlecht ist.
Theora ist im Prinzip eine Weiterentwicklung vom VP3, wo Onto alle Patente ebenfalls frei lizenziert hat. Es wird auch dort gemunkelt, dass noch die Patente herum sein könnte, aber bisher hat sich noch niemand wirklich gemolden.
Mhm.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, MPEG-2 ist die bessere Videocodec, meine persönliche Meinung, und 2016 wird der patentfrei, weil dann ist er nämlich 21 Jahre alt.
Also so wie GIF mittlerweile patentfrei ist.
Ja.
Und ab wann will die MPEG-LA für H264 Lizenzgebühren haben? Das ist auch noch irgendwas, was sie immer wieder ein bisschen rausschieben, weil es sich noch nicht so ganz durchgesetzt hat.
Nein, sie haben ja eigentlich gesagt, grundsätzlich für jede kommerzielle Nutzung sollen Patentgebühren frei werden. Das betrifft natürlich den Verkauf von Codecs und eben dummerweise auch, wenn man einen Codec auf einer zu verkaufenden Distribution drauf hat, das ist, warum die ganzen Linux-Distributoren den Codec nicht so gerne haben.
Verständlich, ja.
Und es ist eben so, dass auch der kommerzielle Anbieter von einem Video dann eben darunter fällt, wo man eine Patentlizenz braucht. Und dummerweise gilt jetzt das Video, das auf einer werbefinanzierten Seite liegt, auch als kommerziell. Jetzt haben sie allerdings gesagt, ursprünglich haben sie gesagt, ab 2011 wollen sie da für das eben auch Gebühren haben, so für das Anbieten von einem Video von einer werbefinanzierten Seite. Nachher haben sie gesagt, ab 2016. Und jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen auf Druck von WBMI haben sie gesagt, also sie verzichten ganz drauf. Das kommt also nicht. Immerhin.
Also ist das eigentlich schon, wenn man so will, ein Teil sein von WBM?
Ja, kann man so sagen.
Ja, und ändern Sie die Meinung nicht nachher noch, wenn Sie jetzt zufälligerweise WebM per Patent wieder klein gekriegt haben oder so?
Nein, das geht effektiv nicht, weil die Äußerung ist im Grunde genommen etwa der gleiche Status wie eine einseitige Lizenz, wenn man so will. Also wie eine nicht unterschriebene Lizenz.
Ah, okay. Hm.
Das ist, da können Sie nicht einfach so zurückkrebsen und sagen, ja, alles nur ein Witz gewesen.
Gut.
Ja, ich glaube, dann wären wir langsam durch mit dem Thema. Ja, das war jetzt ziemlich nahrhaft, das Ganze, vor allem technisch. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht zum Zuhören. Und wir sind das nächste Mal wieder dabei.
Am 2. April.
2. April, wieder zum Abend um 7 Uhr. Dann hoffentlich mit dem Raffzahn, mit Neues über alte Computer. Was genau, wissen wir noch nicht so genau, aber ja.
Ist mal der Plan.
Soweit ist mal geplant, genau. Jetzt direkt nach uns kommt die Sendung «Wie es uns gefällt», Pandoras Box. Da draussen stehen schon ein paar Leute parat. Ich weiß nicht, ob das die sind.
Ziemlich ungeduldig, wie es aussieht.
Die Sendung machen, glaube ich. Falls ihr erst jetzt eingeschaltet habt und gefunden habt, oh verdammt, ich habe den Hackerfunk verpasst, weil mein Kalender auf meinem Smartphone irgendwie um eine Stunde falsch gegangen ist oder so. Es soll ja Smartphones geben, die irgendwie einen Puff haben mit ihrer Uhr. In ein paar Tagen hoffentlich. Also das letzte Mal hat es ein bisschen länger gedauert, wird es die Sendung auch als Podcast geben unter www.hackerfunk.ch zusammen mit Links zu weiterführenden Links zu dem Thema, auch zu Software und auch die angesprochenen Beispiele. Voraussichtlich werden wir irgendwo verlinken, die wir ins Mikrofon gehabt haben. Ja. Das wäre es dann eigentlich gewesen. Dann sage ich mal ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Ja, und mit dem Kraftfutter-Mischwerk, mit dem Stück «Das alte Schulhaus», steigen wir aus. Ciao zusammen.
Ciao.
Tschüss zusammen.
Thank you.